Ich glaube, der Knopf kommt daher, weil wir in unserer schulischen Laufbahn eigentlich nie damit in Berührung kommen, was heißt eigentlich investieren oder wie funktioniert das? Das kommt sehr selten vor. Da muss ich schon eine engagierte Lehrkraft vor mir haben, die dann auch wirklich einmal in das Thema einsteigt.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch.
Bei mir ist heute eine Frau zu Gast, die sich das Thema Finanzen an ihre Fahnen geheftet hat. Nach über 20 Jahren in der Finanz- und Unternehmensbranche ist sie heute als Finanzcoachin und Unternehmensberaterin aktiv. Zu ihr kommen Frauen wie Männer, aber heute will ich mit ihr ganz explizit über Frauen und ihre Finanzen sprechen. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Christine Aschauer.
Danke dir für die Einladung.
Liebe Christine, Welt der Frauen befasst sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Frauen und Finanzen, weil wir überzeugt davon sind, dass wir Frauen in ihrer Finanzkraft, in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstbestimmung stärken können, wenn sie auch finanziell frei bestimmen können. Du bist seit so vielen Jahren in der Unternehmensbranche als Finanzberaterin auch tätig. Was ist dein erster Blick auf Frauen und ihr Geld? Sind wir Frauen im Umgang mit Geld anders als Männer? Tun wir etwas ganz Besonderes oder vermeiden wir manche Sachen?
Sehr interessante Frage und es gibt da schon einige Berichte dazu, aber ich erzähle jetzt einmal meine Wahrnehmung. Ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen anders agieren mit Geld und mit dem ganzen Finanzthema. Ich glaube, wir sind ein bisschen vorsichtiger, solange wir noch Wissen aufbauen, aber so, wenn wir dann einmal Wissen haben und Wissen, was wir möchten, dann können wir auch ordentlich Gas geben. Also ich erlebe tatsächlich so, dass am Anfang Zurückhaltung ist eher in dem Bereich. Dann merkt man, okay, es ist vielleicht gar nicht so kompliziert, wie man am Anfang denkt. Und dann geht's schon los und man schnuppert und man hat dann Interesse dran, endlich was zu machen in die Richtung.
Aber das heißt, du nimmst auch ein bisschen wahr, dass bei Frauen manchmal die Hemmschwelle ein bisschen größer ist, in das Thema einzusteigen. Warum glaubst du, ist das so?
Auf alle Fälle ist die Hemmschwelle größer, obwohl ich auch wahrnehme, dass es bei Männern genauso gibt. Mhm. Also es ist da durchaus gleich. Aber Männer sind manches Mal so wie bei Bewerbungsgesprächen, oft einmal der Fall ist, dass sie sagen, okay, das probiere ich jetzt einfach aus. Genauso wird es bei den Finanzen sein. Die probieren einfach schneller was aus. Bei Frauen oder, ja, ich glaube, es liegt sehr viel daran, wie wir in der Schule das erste Mal mit Geld oder mit Finanzen oder mit Mathematik in Berührung gekommen sind. Mhm. Und wenn das negativ war, dann fällt es natürlich dann später auch schwerer,
sich damit wirklich zu beschäftigen. Das kann ich sofort unterschreiben. bei mir waren immer die sprachlichen Kompetenzen die am meisten ausgeprägten, die mathematischen immer die am wenigsten. Und sofort assoziiert man eigentlich als junges Mädchen oder auch später dann als junge Frau, ich war in Mathe nie gut, also kann ich doch jetzt nicht investieren, ich kenne mich doch eigentlich nicht aus. Warum haben wir da so einen Knopf in den Gedanken und warum stimmt auch nicht diese Annahme?
Ich glaube, der Knopf kommt daher, weil wir in unserer schulischen Laufbahn eigentlich nie damit in Berührung kommen, was heißt eigentlich investieren oder wie funktioniert das? Das kommt sehr selten vor. Da muss ich schon einen engagierten Lehrer, eine engagierte Lehrkraft vor mir haben, die dann auch wirklich einmal in das Thema einsteigt. Und früher war das noch verstärkt, dass halt die komplizierte Mathematik da im Vordergrund gestanden ist und weniger der praktische Zugang zu Geld und Zahlen.
Wenn du da was mitreden könntest in unserer Schulausbildung, was würdest du denn sofort einführen aus deiner langjährigen Erfahrung heraus? Was bräuchten junge Frauen, sowohl auch junge Männer, aber was bräuchten junge Frauen in erster Linie, damit sie da schon sehr früh in eine finanzielle Selbstbestimmung kommen?
Auf jeden Fall mal das Know-how aufzubauen, also wirklich zu sagen, was brauche ich in der Praxis, wie lese Verträge oder wie funktioniert das, dass ich Geld investiere. Also wirklich einmal das Wissen aufzubauen und da würde ich am liebsten ein eigenes Fach.
Ja, wie würdest du das nennen?
Oh Gott.
Finanzielle Kompetenz oder wie würdest du das angehen?
Gerade vor kurzem habe ich mit einer Lehrerin gesprochen und die hat einen Workshop ins Leben gerufen und der heißt Geld regiert die Welt. Also vielleicht würde ich das so nennen.
Und was wäre da für dich das Wichtigste, was man wissen soll?
Dass es schon mit relativ geringen Beträgen geht, dass man investiert. Also ich muss jetzt kein großes Vermögen im Rücken haben, sondern es funktioniert schon mit 25 Euro im Monat zum Beispiel, kann ich schon starten. Ähnlich wie wir es kennen von den typischen Bausparverträgen. Österreich ist ja sehr...
Das Bausparland.
Genau, das Bausparland. und ähnlich kann ich mir das vorstellen, dass ich da starte mit monatlichen Beträgen.
Wenn wir jetzt von diesem Wissen ausgehen, wir touren ja mit Welt der Frauen wirklich schon jetzt seit einigen Jahren durch die Lande, um das Thema Frauen und Finanzen auch zusammenführen und diese Themen auch zusammenzubringen. Und sehr oft hören wir dann von Frauen, ihr habt überhaupt keine Vorstellung über meine Lebensrealität. Ich bin berufstätig, ich habe 3 Kinder, ich muss in Teilzeit arbeiten, weil ich sonst die Kinderbetreuung nicht unter einen Hut bekomme, gemeinsam mit meiner Erwerbstätigkeit und mit meiner Care-Arbeit. Und jetzt soll ich auch noch was wegsparen von dem ohnehin wenigen Geld, das mir zur Verfügung steht. Wo ist da der Irrglaube, dass manche wirklich annehmen, und ich selbst habe es viele Jahre angenommen, ich kann mir dann nur etwas ansparen, wenn ich wirklich viel Geld auf der Seite habe oder viel gespart habe. In welchen Systemen legst du an? Wie berätst du da Frauen, einmal loszulegen und zu starten? Gehe ich zu meinem Bankberater? Gehe ich zu einer Finanzcoachin? Wo fange ich an, wenn ich sagen möchte, ich möchte in 10 Jahren dieses oder jenes Ziel erreicht haben?
Grundsätzlich würde man dort anfangen, wo ich mich am wohlsten fühle. Das kann durchaus ein Bankberater, Bankberaterin sein, kann aber auch eine ganz unabhängige Finanzcoachin sein. Einmal schauen, wer ist denn eine Person, wo ich mir denke, okay, zu der kann ich Vertrauen aufbauen. Ich glaube, Vertrauen ist gerade ganz, ganz das Wichtigste in dem Bereich. Wenn ich mich schon öffne, dann will ich da wirklich eine gute Basis haben.
Und weil ja gerade in diesem Bereich, das darf man sagen, auch viel Dubioses unterwegs ist.
Absolut.
Das heißt, ich suche mir jemanden, wo ich Vertrauen habe, wo ich sage, das ist jetzt für mich ganz sicher. Und dann?
Und dann mal den ersten Termin vereinbaren. Und dann einfach hingehen und wirklich reden, so wie es tatsächlich auch ist. Ja. Mhm. Also nichts verschönern, sondern...
Was habe ich tatsächlich zur Verfügung?
Genau, was habe ich zur Verfügung? Was liegt im Bereich des Möglichen? Kann ich da was starten? Gibt es da Möglichkeiten? Und wahrscheinlich wird man mit einem Ja aussteigen und dann weiß man schon, dass man starten kann.
In welche Formen Sparmöglichkeiten investiert man dann? Oder wie legt man es am besten an? Wie hast du es vielleicht gemacht, wo man jetzt als Hörerin, die das zum ersten Mal hört oder die gerade überlegt, mal ein bisschen ihr Finanzwesen aufzuräumen, loszulegen? Wie kann man starten?
Am besten startet man, indem man, würde ich, mein Ratschlag ist der, dass man startet, zu einem Online-Broker zu gehen, dort ein Konto zu eröffnen und dann sich einen Fonds auszusuchen, der breit gestreut ist. Es geht jetzt schon ins Detail. Mhm. Aber man kann sich ein Produkt auswählen, einen ETF zum Beispiel. Das ist jetzt ganz einfache Form, mit der ich schon relativ das Risiko senken kann, aber trotzdem halbwegs Zinsen, jährliche Zinsen dann lukriere aus dem Produkt.
Ich höre jetzt förmlich manche Frauen denken, Online-Broker, Hilfe, das ist sicher gefährlich und am Ende ist mein Geld weg. Und ganz ehrlich, wenn ich das höre, ist das auch mein erstes Gefühl. Worauf kann man sich denn da verlassen und wie kann ich denn abchecken, ob das auch was Seriöses ist, das für mich in Frage kommt?
Der erste Schritt wäre für mich einmal der, dass ich schaue, wo sitzt denn der Online-Broker? Wenn der in Österreich sitzt oder ein Tochterunternehmen hat, dann ist es schon relativ sicher, weil es natürlich auch unter Aufsicht steht und wenn eine Bank dahinter steht, die vielleicht auch in Österreich oder in Deutschland den Sitz hat oder in der Schweiz, also irgendwo in Europa, würde ich jetzt einmal vorschlagen, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass es den Online-Broker auch in Zukunft noch geben wird.
Und warum gerade ein Online-Broker? Also wie stellst du dieses System zusammen? Nimm uns einmal ein bisschen auf diese Reise mit.
Ein Online-Broker, das finde ich sehr wichtig, damit ich meine Produkte selbst in der Hand habe. Also das kann ich mir dann so vorstellen, ich eröffne dort ein Konto und ein Depot habe aber niemanden dazwischen geschaltet. Also ich habe jederzeit Zugriff darauf. Mhm. Ich suche mir dann eben zum Beispiel einen bestimmten ETF aus, in den ich investieren möchte und kann tagtäglich entscheiden, wie viel möchte ich investieren. Oder vielleicht ist es überhaupt nichts für mich, dann kann ich im Grunde auch wieder aussteigen. Natürlich dann zu den Preisen, die da gerade gegeben sind. Aber für mich ist ganz wichtig, die Unabhängigkeit zu bewahren, auch in dem Bereich. Also keine Verträge abzuschließen, die 30, 40 Jahre lang auf diese Dauer ausgelegt sind, so wie es bei Lebensversicherungen ganz oft der Fall ist. Mhm. Oder Pensionsversicherungen, also für die Altersvorsorge. Da würde ich drauf schauen, dass es sehr flexibel ist.
Mhm. Und mit welcher Summe startet man dann? Was muss ich da an finanziellem Pouvoir zur Verfügung haben, um mit so einem oder via eines Online-Brokers zu starten in meine Sparkarriere vielleicht?
Im Grunde, so wie ich bereits gesagt habe, könnte ich starten mit 25 Euro. Das kann natürlich raufgehen in weitere Höhen. Ich kann einen Einmal-Invest machen, wenn ich gerade Erspartes auf der Seite habe. Vielleicht habe ich irgendwo ein Sparbuch liegen. Dann kann ich diesen Betrag nehmen und einmal investieren oder tatsächlich mir einmal ausrechnen. Habe ich im Monat einen Betrag zur Verfügung? Wie gesagt, 25 Euro, 50 Euro, 75 Euro, 100 Euro, je nachdem, in welchen Sphären ich mich da bewege, und dann kann ich da starten.
Meine Oma würde jetzt sagen, und was ist da besser als bei einem Bausparer?
Erstens einmal die Flexibilität, also tatsächlich, dass ich nicht gebunden bin auf mehrere Jahre, das ist einmal ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ich erhöhte Zinsen habe, eine höhere Rendite. Das heißt, am Ende schaut mehr raus für mich als bei einem Bausparvertrag. Und die Kosten sind auch geringer. Das ist auch ein sehr großer Vorteil, wenn ich das selbst bei einem Online-Broker mache.
Aber schauen wir auch auf die Gefahren. Was sind die Gefahren, die damit verbunden sein können?
Die Gefahren sind natürlich, dass die Wirtschaftslage sich negativ entwickelt und dass der Kurs dann von diesem Betrug, von diesem Betrug hätte ich jetzt gesagt.
Von diesem Betrag, hoffentlich kein Betrug.
Von diesem Produkt, dass der fällt. Mhm. Solange ich nicht verkaufe, realisiere ich ja quasi diesen Verlust nicht. Mhm. Manche kommen dann aber in Panik und verkaufen genau zu Verlustzeiten, und das ist dann natürlich eine große Gefahr.
Wenn man jetzt mit diesem ganzen Metier noch nie zu tun hatte, dann hat man natürlich da eine große Scheu, speziell dann, wenn man über den Bausparer sozialisiert wurde oder über das einmal im Jahr Sparer ausleeren sozialisiert wurde, dann hat man eine große Hemmschwelle, da überhaupt zu starten, nehme ich an, und spüre es auch selber. Ich kenne die Person vielleicht nicht, die ist irgendwo, ich investiere jetzt, ich muss das gut beobachten, damit ich nicht im falschen Moment verkaufe oder meinen Beitrag oder Betrag erhöhe. Berätst du dann in dieser Situation? Hältst du das für deine Kundinnen im Auge? Muss man das selber im Auge behalten? Und kann das wirklich jeder und jede, egal welchen Beruf und welche familiäre, soziale Situation man hat?
So waren jetzt mehrere Fragen. Jetzt muss ich mal sortieren. Also ich berate sehr häufig in diesen Fällen. Ganz oft ist es so, dass Frauen oder Männer bereits sehr gewisses Wissen angeeignet haben, aber dann irgendwie über die Schwelle nicht drüber kommen, dass sie tatsächlich dann investieren oder tatsächlich sagen, okay, dieses Produkt interessiert mich und darin investiere ich, und da helfe ich drüber über diese Schwelle. Oft geht es auch nur darum, dass man gemeinsam einmal den ersten Schritt setzt und dann gemeinsam da investiert. Ich schaue, dass ich das Wissen mehr oder weniger auf ein Tablett serviere, je nachdem, was der Kunde gerade braucht.
Und der Kunde oder die Kundin ist Unternehmerin vorwiegend, oder woher kommen die Menschen, die mit dir dann genau solche Pläne erarbeiten?
Nachdem ich aus dem unternehmerischen Bereich komme, ist es sehr oft so, dass Einzelunternehmerinnen zu mir kommen oder jemand, der ein kleines Unternehmen hat, weil ich einfach beide Bereiche abdecken kann, die privaten Finanzen als auch die unternehmerischen Finanzen, aber durchaus auch Privatpersonen, also ein breiteres Feld.
Für alle, die sich jetzt die Frage stellen, ich bin aber eigentlich mit meiner Bank ganz glücklich, stellst du das in Frage, kritisierst du das oder sagst du, es kann einen sowohl als auch geben?
Mir geht es immer darum, dass man bewusst eine Entscheidung trifft. Wenn ich mit meinem Bankberater, mit meiner Bankberaterin zufrieden bin und meine Produkte verstehe und ganz genau weiß, was sind die Risiken oder wie kann ich aussteigen aus diesen Produkten, was kann ich damit machen, dann spreche ich da überhaupt nicht dagegen. Ja, es geht mir darum, bewusst eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich sage, okay, ich mache es über eine Bank, dann muss ich damit rechnen, dass ich mehr Kosten dafür tragen muss. Wenn ich mich aber damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, ja, okay, dessen bin ich mir bewusst, aber ich kann einfach sehr gut umgehen mit meinem Bankberater, mit meiner Bankberaterin, dann ist es auch eine gute Entscheidung. Wichtig ist, dass es persönlich passt und dass ich meine Produkte verstehe, die ich da abgeschlossen habe.
Und das gilt dann, egal ob im Online-Bereich oder im persönlichen direkten Kontakt mit meiner Beraterin oder meinem Berater. Wenn ich jetzt morgen anfangen wollen würde und ich sage, kannst du mir dabei helfen, wie kann ich beginnen, in kleinen Dosen zu investieren oder vielleicht das, was ich verdiene, ein bisschen zu vermehren? Was wäre ein erster Schritt, mit der du einer Kindergärtnerin, einer Verkäuferin, einer Busfahrerin helfen würdest, loszulegen?
Ich starte meistens einen Schritt davor und sage mal aufzuschlüsseln, wie viel Geld habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Denn überraschenderweise, so nehme ich das wahr, ist es so, dass wir das oft unterschätzen. Also wir glauben, wir haben weniger Geld zur Verfügung, als es dann tatsächlich ist. Es ist ganz oft ein Aha-Effekt, da ist ja doch mehr. Mhm. Auf einmal kommen da Sparbücher.
Wie stellt man das fest? Anderes. Wie stellt man das fest? Tabula rasa, mal schauen, was alles da ist.
Genau. Wirklich einmal aufzuschreiben, das kann jetzt einfach mit einem Blatt Papier sein oder auf Computer, je nachdem, wo ich mich wohlfühle, ist jetzt immer das in den Vordergrund, sich wohlzufühlen. Und dann wirklich zu sagen, okay, wie viel ist denn gerade auf meinem Girokonto, auf meinem laufenden Konto, gibt es vielleicht Erspartes, das ich irgendwo habe, gibt es Lebensversicherung oder andere Verträge, die ich abgeschlossen habe und das wirklich aufzuschreiben. Und wenn man so mal schwarz auf weiß auf Papier hat, das ist trotzdem was anderes, als wenn ich es nur im Kopf zusammenrechne.
Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen, als wir bei Welt der Frauen begonnen haben, das Thema Frauen und Finanzen aufzugreifen, vor knapp 3 Jahren. Und das war Money Kondo, angelehnt an Marie Kondo. Die große Aufräum-Queen hat eine deutsche Autorin ein Buch geschrieben zum Thema Money Kondo und die hat sehr dafür plädiert, einmal aufzuräumen. Also wo habe ich vielleicht noch ein Spotify-Abo, das ich nicht brauche, wo bezahle ich vielleicht eine Mitgliedschaft, die ich nicht nutze? Muss es das tägliche Croissant, der Cappuccino auf dem Weg zur Arbeit sein oder kann ich mir von zu Hause etwas mitnehmen? Ist das auch etwas, was du mit deinen Klientinnen und Kundinnen besprichst und sagst, schau mal eigentlich, was du jeden Tag brauchst und was du vielleicht nicht mehr brauchst?
Ja, ich finde es durchaus wichtig, aber es reicht einmal, also man muss es dann nicht laufend machen, sondern ich sage, schau einfach einmal die ersten 3 Monate, wie schaut es denn mit deinen Einnahmen und Ausgaben aus? Und es ist tatsächlich so, dass wir ganz oft Abos oder Ausgaben haben, die uns nicht wirklich zu unserem Ziel führen. Oder
außer Welt der Frauen. Wir nehmen Welt der Frauen aus.
Natürlich.
Aber ist es tatsächlich dann noch hip oder en vogue oder modern, ein Buch zu führen, ein Haushaltsbuch, wo man solche Dinge aufschreibt? Kann ja auch digital sein. Aber immer wieder höre ich das von Menschen, die ihre Finanzen sehr gut im Griff haben. Ja, ich führe noch das gute alte Haushaltsbuch.
Ich glaube, es ist ein wichtiges Tool. Ich persönlich mache es, wie gesagt, alle paar Jahre, schaue mir mal an, wie hat sich das jetzt entwickelt. Gibt auf jeden Fall einen guten Überblick. Mhm. Und manche Ausgaben verliert man einfach aus den Augen, wenn man nie drauf schaut.
Wie machst du das dann, wenn du dir diesen Überblick verschaffst? Wie gehst du es an? Ich sehe dich sitzen am Samstag zu Hause, alles aufgebreitet am Tisch. Oder wie schaut das aus?
Bei mir ist es ziemlich digital.
Ja.
Also mit einem Excel.
Mhm. Und da gibt es alle. Mhm.
Da wird alles durchgearbeitet und durchgewühlt, ja.
Unterschreibst du dann auch tatsächlich kleine Positionen hinein oder nur große?
Ist ja immer die Frage, was ist klein und was ist groß. grundsätzlich werde ich bei kleineren Beträgen da nur einen Schätzwert eintragen. Aber bei größere, was weiß ich, 50, 100 Euro, je nachdem, was man als groß und was man als klein persönlich einschätzt, listet man das dann auf.
Und dann hast du eine Übersicht und dann machst du was, wenn du diese erneute Draufsicht hast?
Das Erste ist mir, dass ich mir überlege, bin ich zufrieden damit? Mhm. Meistens überrascht es mich ja auch selbst, also obwohl ich mich sehr stark mit Finanzen beschäftige, ist es trotzdem so, dass ich mir denke, okay, das hätte ich anders im Gefühl gehabt. Mhm. Und dann werden ganz konkrete Maßnahmen gesetzt, das zu ändern, wenn ich unzufrieden bin.
Mhm. Was wäre so eine Maßnahme, die du mit uns teilen kannst oder möchtest, die du zuletzt ergriffen hast?
Zuletzt ergriffen? Also tatsächlich war das letzte größere Versicherungen aufzulösen, wo ich festgestellt habe, diese Versicherung ist vielleicht nett, aber man kann nicht jedes kleinste Detail absichern und somit habe ich das aufgelöst.
Mhm. Und wenn du dann im Gespräch bist mit anderen Unternehmerinnen oder Unternehmern oder Klientinnen, gibst du dann auch den Schubs in solche Richtungen manchmal, wenn die Tabula Rasa machen? So, ist diese Versicherung noch nötig? Braucht es dieses Abo? Wollen sie das wirklich? Oder hältst du dich da ganz raus?
Grundsätzlich ist es die Entscheidung von der Unternehmerin oder von der Kundin, die da gegenüber von mir sitzt. Aber ich sehe schon in meiner Aufgabe, das aufzuzeigen, wo es Möglichkeiten gibt, da einzusparen und das anderweitig zu investieren.
Und angenommen, ich hätte jetzt gerade 1.000 Euro oder 500 Euro. Was würdest du heute, wir schreiben 2024, was würdest du jetzt gerade mit diesem Geld tun? Oder sagst, da könnte ich es am sichersten vermehren oder gut investieren? Was wäre dein Anhaltspunkt?
Wenn ich jetzt wirklich starten würde ins Investieren, dann ist mein Ansatz der, dass ich in einen ETF, also in einen Exchange Traded Fund, investiere, also einen Fonds, ein Produkt wähle, nicht mehr als ein Produkt, das weltweit gestreut ist. Also da gibt es unterschiedliche.
Kannst du uns da ein Beispiel? Gib uns ein Bild, damit wir uns das vorstellen können. Was könnte das zum Beispiel sein, damit wir dem gut folgen können?
Zum Beispiel einen ETF, der angelehnt ist an den MSCI World. Also das ist ein Index, der Unternehmen widerspiegelt. Mhm. Von den größten Nationen, Wirtschaftsnationen, von unterschiedlichen Branchen, Unternehmen unterschiedlicher Größe zusammengefasst. Also da sind einige tausend Unternehmen da drinnen. Und dadurch, weil das so breit gefächert ist, kann ich das Risiko relativ gut streuen. Wenn eine Branche einmal schlecht abschneidet, kann ich davon ausgehen, dass es einer anderen Branche besser geht. Mhm. Und das ist der Sinn dahinter. Und wenn ich da ein Produkt auswähle.
Was wäre so ein Produkt? Nehmen wir uns noch ein bisschen mit. Ja, wie schaut das dann aus?
Eben der ETF, MSCI World, der hat eine gewisse Kennnummer. Mhm. Ich kann mir auch ein Factsheet anschauen, so heißt der Überblick, welche Unternehmen das da drinnen sind, welche Branchen das da drinnen sind. Mhm. Diese Kennnummer kann ich dann bei einem Online-Broker, wenn ich schon ein Konto habe, eingeben und dort auf Kaufen drücken oder einen Sparplan anlegen und investieren.
Ich würde mich zwar, so spannend das jetzt klingt, sehr dafür interessieren, aber ich würde mich noch nicht drüber trauen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen, besonders auch Frauen oder besonders Menschen, die vielleicht althergebrachte Sparformen gut kennen und mit denen gut vertraut sind. Wie komme ich da jetzt drüber, mich das zu trauen oder dorthin zu gehen und nicht Angst zu haben, jetzt sind meine 500 Euro weg, jetzt sind meine 1.000 Euro weg?
Mhm. Das erlebe ich auch ganz oft natürlich in meinen Beratungen. Ich würde mal schauen, vielleicht gibt es sogar jemanden in meinem Umfeld, in der Familie, der vielleicht da Erfahrung hat und würde mich austauschen. Also es ist tatsächlich der erste Weg, über Geld zu sprechen und mal das Thema anzugehen. Und dann merkt man vielleicht, dass Türen aufgehen, wo man es vorher nicht erwartet hat. Mhm. Und da mal in den ersten Austausch gehen. Vielleicht, je nachdem, wie das Interesse ist, interessiert es mich, dass ich ein Buch lese, einen Podcast anhöre oder dann wirklich auch Workshops besuche, wo ich mich mit anderen austauschen kann. Oder eben dann, wenn ich sage, okay, ich brauche da Unterstützung, dann eben eine Beratung einholen.
Mhm. Wie spare ich in der heutigen Zeit eigentlich dann noch richtig, wenn ich es gesamt ganzheitlich anschaue. Man hat vielleicht seinen monatlichen Verdienst, man hat seine monatlichen Ausgaben. Wie spart man als Frau richtig?
Da würde ich tatsächlich auch wieder in die Richtung gehen, einen Online-Broker zu wählen, dort ein Konto zu eröffnen und dann monatlich den Betrag, der übrig bleibt, also nach den Ausgaben und nach einem gewissen Sicherheitspolster, dass ich den dann direkt zu dem Online-Broker überweise und dort dann anspare. Also ich würde wirklich in Aktien oder in Wertpapiere oder in Fonds investieren.
Also woanders siehst du auch gar nicht mehr das Potenzial?
Aus heutiger Sicht nicht.
Mhm. Magst du uns einen privaten Tipp an dieser Stelle noch verraten? Wo bist du gerade dran oder drin? Wo investierst du oder wo versuchst du dein Geld zu vervielfachen, selber als Expertin?
Mhm. Ich habe mal einen großen Anteil für meine Altersvorsorge, für meine Zukunftsvorsorge tatsächlich in ETFs angelegt. Mhm. Also es gibt da eine Basis, die ich mir aufgebaut habe und darüber hinaus habe ich gerade sehr das Interesse gewonnen an Crowdinvesting. Das heißt, ich investiere in Startups, in Unternehmen, aber nicht mit einem großen Vermögen, sondern eher mit kleineren Beträgen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt schon wieder so nach Unternehmerin. Die hatte hat gerade 10.000, 20.000 Euro, 100.000 Euro übrig und hat es darüber geschoben. Von welchen Beträgen reden wir da?
Es gibt Plattformen, die natürlich dann die kleineren Summen zusammenfassen und dann in Form von Treuhandschaften investieren in die Startups. Und das startet schon bei 250 Euro zum Beispiel. Mhm. Aber es ist natürlich eine Hochrisikoklasse. Also man muss sich bewusst sein, dass man da sehr ins Risiko geht und dementsprechend brauche ich mehrere Unternehmen, in die ich investiere, damit ich das Risiko halbwegs streuen kann. Mhm. Weil eines von 10 Unternehmen geht auf und 9 Unternehmen oder 9 Startups scheitern. Damit muss ich rechnen.
Mhm. Du hast mir mal verraten, das ist schon einige Zeit aus, dass du besonders in Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich investierst. Ist das nach wie vor so? Ist das ein Learning, das sich bestätigt hat?
Es ist nach wie vor so, ja. Also es ist ein Bereich, der mich einfach sehr interessiert und wo ich mir denke, das ist auch ein wichtiges Thema für die Zukunft und für uns Menschen. Also Gesundheit ist einfach ein wichtiges Gut. Und ich möchte da investieren, um den Fortschritt da voranzutreiben. Also ich selbst forsche nicht in diesem Bereich, aber ich möchte zumindest mein Kapital in diesem Bereich geben. Damals haben wir genau über ein Unternehmen gesprochen, das momentan tatsächlich auch im Straucheln ist. Mhm. Also es ist noch ungewiss, wie es weitergeht. Und da ist dann auch immer die Unterstützung von Investoren, wird immer um Unterstützung von Investoren gebeten und gesucht, dass man da Wege gemeinsam findet, wie es auch wieder weitergehen kann.
Für alle, die sich jetzt denken, ich habe da mir gegenüber eine superreiche Unternehmerin sitzen oder Multimillionärin, das ist bei dir trotzdem nicht der Fall. Du bist sehr bodenständig, so nehme ich dich wahr, und du betreibst jetzt auch nichts, was in ein Risikosegment geht, wo du sagen würdest, da könnte ich alles verlieren, oder?
Ja, genau, danke für die Spiegelung. Ich komme aus einem durchschnittlichen Elternhaus vom Land. Also es war mein Vater, der das einzige Einkommen im Grunde, das einzige Familieneinkommen mitgebracht hat oder erarbeitet hat. Meine Mutter hat zwar teilweise gearbeitet, aber wir waren 3 Kinder und aus der Tradition heraus und dem klassischen Familienbild war sie dann einfach für die Kindererziehung zuständig. Dementsprechend habe ich jetzt kein großes Vermögen in meinem Rücken, einfach aus mehreren Generationen, das schon gewachsen ist, das mich da unterstützt, sondern mein Vermögen kommt einfach aus dem, was ich bisher erarbeiten konnte und mir ersparen konnte. Dementsprechend bin ich auch vorsichtig beim Investieren, weil ich weiß, wie viel Zeit es kostet, Vermögen aufzubauen und das ganze Einkommen einmal zu lukrieren. Und das möchte ich mir bewahren. Aber ich möchte auch sehen, wie es wächst.
Vielen herzlichen Dank auch für diesen Blick. Wenn du heute all jenen Frauen, die diesen Podcast hören, etwas mitgeben kannst zum Thema Finanzen, zum Thema Geld, was ist dein allerwichtigster Rat, den du immer schon einmal allen Frauen geben wolltest, aus deiner Erfahrung heraus?
Zu starten. wirklich zu starten und einfach mal hinsetzen und alles aufzeichnen, was es so gibt.
Damit sich es dann möglichst irgendwann vermehren kann, wenn man mutig ist, oder? Genau.
Und über Geld sprechen.
Und über Geld sprechen. Nicht schweigen und sagen, das ist peinlich, sondern vielleicht auch einmal mit der Freundin drüber reden. Das ist eine Erfahrung, die auch wir gemacht haben, dass viele Frauen nicht einmal mit der besten Freundin über ihr Gehalt sprechen.
Mhm. Und eines möchte ich da vielleicht nur erwähnen, weil es mir gerade einfällt. Manches Mal hindert es uns auch daran, dass wir investieren, weil wir Angst haben, damit etwas Schlechtes zu tun. Zumindest manchmal nehme ich das wahr, dass Ausbeutungen kommen, weil es die bösen Investoren wollen immer mehr Dividenden und so. Aber meine Ansicht ist, Geld verdirbt nicht den Charakter, Geld offenbart den Charakter und dementsprechend gehört Geld in verantwortungsbewusste Hände.
Und die hätten wir definitiv auch bei ganz vielen Frauen in Österreich. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Expertise, für dein Dasein, mit mir sprechen und uns ein bisschen mitnehmen in diese Welt der Finanzen. Schön, dass du da warst.
Danke.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie Welt der Frauen zum Hören, unseren Podcast, abonnieren, indem Sie das Glöckchen auf Spotify aktivieren oder wenn Sie einzelne Folgen, die Ihnen besonders gut gefallen haben, mit Ihren Sternen bewerten. Und ich freue mich, Sie bald hier wiederzuhören.